Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Im Sommer schwitzt man, im Winter friert man. So sagt eine alte Zen-Weisheit. Stimmt, man schwitzt und ganz besonders im dritten Hitzesommer in Folge. Menschen können sich gegen die Sonnenglut schützen. Wälder, Wiesen und Felder immer weniger. In unserer Stadt sind die Folgen für das Wiesbadener Grün nicht zu übersehen. Und die Diskussionen um Klimawandel und Klimaschutz dümpeln wie üblich vor sich hin. Gabriele Wolter, die Leiterin des Grünflächenamts Wiesbaden, ist besorgt. Vor 2 Jahren hat sie ihr Amt angetreten und seitdem etliche Erfahrungen gemacht. Welchen Eindruck hatte sie seinerzeit von unserer grünen Stadt?
Ja, Frau Schostak, welchen Eindruck hatte ich? Es stimmt. Wiesbaden ist eine unheimlich grüne Stadt, hat auch aufgrund der vielen Alleen, und das sind ja ältere Alleen, die 40, 50, 60 Jahre alt und älter sind, ich sage mal auch eine unheimlich gute Verbindung und Vernetzung dieser Grünstrukturen. Also ist eine grüne Stadt, eine tolle Stadt, und das war für mich eigentlich so auch das Wichtigste, was kann man aus diesem Potenzial machen.
Aber sind Ihnen auch Defizite aufgefallen, was in dieser Stadt fehlt?
Ich habe natürlich relativ schnell auch gemerkt, dass nicht alles wirklich so grün ist, wie man sich es vorstellt. Wir haben aus meiner Beobachtung sicherlich ein Defizit im Bereich vieler Unterhaltungsmaßnahmen, also sprich, dass wir, wenn man heute von einer Grünflächenunterhaltung spricht, dann sagt man heute eigentlich Grünflächenmanagement. Da ist mir relativ schnell bewusst geworden, da haben wir noch relativ viel Luft auch nach oben. Das ist aber eher so ein bisschen strukturell bedingt. Da haben wir aus meiner Beobachtung in den letzten Jahren auch dem Amt immer wieder die Finanzmittel gefehlt, teilweise auch die Möglichkeit, mit entsprechenden Maschinen neue Wege einzugehen. Das ist einmal so dieses Thema des Managements. Was mir natürlich auch aufgefallen ist, dass wir auch viele Ecken haben, wo man durchaus grün etablieren kann, die aber nicht grün sind, sondern eher, ich sag mal, zugepflastert sind, zubetoniert sind. Also gerade im innerstädtischen Bereich würde ich mir doch auch noch mehr grüne Trittsteine wünschen und auch vorstellen, auch für die Zukunft einfach vorstellen, weil es da auch um eine Vernetzung wirklich der großen Grünelemente geht und natürlich auch heutzutage unter dem Thema, wie verändert sich das Klima, müssen wir hier auch innerhalb von bebauten Gebieten, ich sag mal, neue Möglichkeiten für Grün schaffen.
Ich möchte trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Als Sie hierher kamen und ich habe Sie gefragt, ob Sie Defizite festgestellt haben, man hat ja einen bestimmten Blick, wenn man neu in eine Stadt kommt. Dann hat man ja einen fremden Blick, den verliert man dann relativ schnell. Also deswegen finde ich, ist dieser erste Eindruck so wichtig und vielsagend. Also in diesem Sinne haben Sie Defizite gesehen.
Ja.
Welche?
Also ganz spontan fällt mir ein, mir haben im Endeffekt Staudenpflanzungen gefehlt. Wie kann man, ich sag mal, öde Rasenflächen umwandeln in Flächen, die eine höhere Biodiversität haben. Das geht natürlich in Richtung von Staudenpflanzungen, Staudenmischpflanzungen, aber auch Wiesenstrukturen. Wir haben hier unheimlich viel größere Grünflächen, die aus meiner Sicht heute noch eigentlich nur ein Rasen sind. Und da kann man durchaus mehr machen. Also das war so ganz spontan, da hat mir einfach gedacht, da muss doch mehr möglich sein, auch das Thema, wenn man aus dem Hauptbahnhof von Wiesbaden rauskommt, trifft man auf eine wunderschöne Park- und Gartenanlage, die Reisinger Anlage, aber da war es auch nur grün. Und dass man da einfach Highlights setzt, dass man da versucht, wirklich das Thema, was gartenarchitektonisch möglich ist, mit Verwendung von anderen Pflanzen, das ist mir spontan eigentlich ins Auge gefallen. Haben Sie da schon etwas umsetzen können in der Zeit, in der Sie hier sind, 2 Jahre? Also was haben Sie da schon gemacht?
Also wir haben dieses Thema schon aufgegriffen. Das war eins meiner ersten Themen, wo ich gesagt habe, ich möchte da eine neue Konzeption haben. Wir haben auch unter anderem in der Herbert-Reisinger-Anlage ein neues Staudenbeet etabliert, was dann eben auch mit der Gartendenkmalspflege abgestimmt wurde. Da wird diesen Jahr haben wir es erst angelegt, vor ein paar Monaten, was entstehen, was in Wiesbaden noch nicht da ist. Ich bin auch gespannt, muss ich sagen, wie die Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger da darauf reagieren werden. Ich weiß, wie es aussieht. Es wird, glaube ich, eine tolle Geschichte werden. Darüber hinaus haben wir auch große Bereiche vom Kongresscenter von Schotter befreit. Auch dort haben wir im Endeffekt eine moderne Staudenmischpflanzung etabliert. Und so werden weitere Trittsteine entstehen. Also das sind die 2 großen Maßnahmen gewesen. Persönlich hätte ich mir schon manchmal schon etwas mehr gerne gewünscht. Aber auch die kleinen Schritte führen zum Ziel.
Ja, das sind ja langwierige Prozesse, nehme ich mal an.
Ja, so ist es. Also ich meine, es geht dann natürlich auch um Finanzmittel. Die muss man dann auch bewilligt werden. Gerade das Thema in der Reisingeranlage war auch insgesamt eine Maßnahme, die im 6-stelligen Bereich war. Und da muss man natürlich auch erstmal die politische Mehrheit für bekommen und die Zusage, dass man diese Finanzmittel dann auch, ich sag mal, umsetzen kann.
Was stand noch in Ihrem Konzept?
Also es gab für mich 1-2 weitere wichtige Punkte nach meinem ersten Eindruck hier in Wiesbaden. Es war sicherlich zur einen Seite das Thema, was kann ein Grünflächenamt in einer Landeshauptstadt tun, um auch das Thema des Klimawandels, ich sag mal, mit zu verändern, weil wir merken natürlich, dass die Sommer immer heißer werden und was können wir mit unserer Arbeit oder auch mit neuen Konzepten, also zum Beispiel auch irgendwann den Themenbereich, macht man grüne Wände, also das Thema, geht man in die Vertikale, geht man mit neuen Wasserkonzepten, also auch dem Thema Sprühnebel, was kann man da umsetzen? Da ist uns bis jetzt noch nicht so viel gelungen, wir tun aber sowas konzeptionell auch mit aufbereiten. Und darüber hinaus war für mich ein Thema, waren auch die Wiesbadener Friedhöfe. Das Thema, wenn man sich als Amtsleiterin eines Grünflächenamtes, ich sag mal, wiederfindet, denkt man immer nur an Park- und Gartenanlagen. Für mich sind aber auch die Friedhöfe ja nicht nur Orte der Bestattung oder kulturhistorisch wertvolle Orte, sondern sind auch inzwischen grüne Lungen, die immer stärker in den Fokus rücken sollten, wenn man, ich sag mal, wenn es um das Thema Grünvernetzung geht oder auch um das eigentliche Thema einer grünen Stadtentwicklung. Da wird eigentlich weniger über Friedhöfe diskutiert, weil jeder denkt, das Thema Friedhof, okay, es eilt mich irgendwann, aber das Thema anders zu sehen, dass hier ein hohes Potenzial da ist, auch grüne Vernetzungen herbeizuführen, das ist mir ganz besonders wichtig.
Was sind grüne Vernetzungen?
Aus meiner Sicht einfach, dass man Trittsteine hat, dass im Endeffekt so grüne Finger durch eine Stadt gehen, um das Thema Frischluft schneisen, Vernetzung für Mensch, aber auch für die Tiere, die Insekten, dass man das zusammenführt. Das ist für mich eine grüne Vernetzung. Und da stellen für mich auch Friedhöfe wirklich ein hohes Potenzial dar.
Etwas, was ich sehr problematisch finde, Sie haben das schon angesprochen, ich möchte das aber gerne mit Ihnen noch vertiefen, das ist der Punkt, die Zubetonierung der Wiesbadener City. Da findet man ja nun sehr wenig Grün, da findet man sehr viel Beton. Dann findet man Wasser, aber das Wasser, also Schützenhof beispielsweise, da ist das Wasser, die Quelle, einbetoniert. Also ein ganz schmaler Streifen Wasser sieht man dann, ansonsten Beton. Für mich, ich sage das mal so krass, ist das ein Bild. Es gibt noch andere Bilder,
in der City, die sind von absoluter Trostlosigkeit. Welche Möglichkeiten haben Sie als Leiterin des Grünflächenamts, da positiv zu wirken? Das muss ja nicht so bleiben.
Ja, also das sehe ich auch so. Es muss nicht so bleiben. Welche Möglichkeiten habe ich in meiner Position? Im Endeffekt geht es darum, mit anderen Ämtern, das ist für mich das Tiefbauamt, die immer Eigentümer dieser Verkehrsflächen, das muss man einfach unter dem Thema Verkehrsflächen, es geht um Fußgängerzonen, die eine hohe Funktionalität haben, aber eher um den Verkehr zu leiten und auch der Stadtplanung neue Konzepte zu entwickeln. Ich persönlich empfinde hier auch, es eher so als trostlose, versiegelte Flächen, wo eigentlich das Thema Grün mehr bespielt werden muss. Das wird natürlich nicht überall gelingen, weil ja, teilweise sind es ja wirklich Flächen, die zwischen Häuserschluchten entstanden sind. Aber ich glaube, da gehört in Zukunft auch neue Konzepte, dass man wirklich mit dem Thema, wie kann man in die Vertikale gehen, wenn man die Grundfläche nicht hat. Ich sage auch ganz offen, muss jetzt unbedingt ein kanalisierter Wasserlauf dort entstehen? Oder ich bin jetzt ganz provokativ, hätte man vielleicht eher gesagt, nee, wir machen keinen Wasserlauf. Also nicht das Thema Bäche ans Licht, sondern hätte eher gesagt, ich nehme da Grün rein, um diesen Wasserlauf zu symbolisieren. Man muss ja nicht immer das Wasser dann als Symbol sehen. Also ich glaube, da gibt es durchaus einiges zu tun. Und ich kann jetzt nur aus meiner Fachkompetenz und die meines Amtes versuchen, mit anderen hier neue Wege zu entwickeln.
Sie sehen da eine realistische Chance, dass da was geändert wird? Also diese Wasserläufe, die werden so bleiben. Die sind ja mit großem Aufwand und auch mit großem finanziellen Aufwand alle gemacht worden. Die werden da bleiben, das muss man vermutlich realistisch sehen. Dennoch ist es eine Frage der Ideen, die man da entwickeln kann, wie man da Grün reinbringt. Also wenn Sie den Auftrag bekämen, glauben Sie, dass Sie solche Ideen entwickeln können?
Auf jeden Fall. Klar ist, dass man diese Bauwerke, die man jetzt hat, wie diese Wasserläufe, auch lässt. Also ich glaube, das ist nicht zu vermitteln, sowas zurückzubauen. Es geht eher darum, wenn man auch unter anderem in diese Bauwerke geht oder in eine Fußgängerzone, dass man sich da überlegt, was will ich da? Und da muss deutlich mehr Grün rein. Um in den vorhandenen Flächen neue Akzente zu setzen, könnte ich mir persönlich wirklich vorstellen, dass man temporäres, vertikales Grün, so ist so dieser Fachjargon dazu, an prädestinierte Stellen bringt. Das hat im Endeffekt mehrere Vorteile. Erstens, wir fühlen uns wohler, wir Menschen. Und es geht ja auch darum, dass diese Städte, diese Städten, die ja eher betonlastig oder pflasterlastig sind, dann einfach für uns angenehmer sind. Und natürlich das Thema, man hat eine höhere Kühle, man hat auch wiederum das Thema, auch Insekten können sich dort wiederfinden. Also das wäre sicherlich ein Thema, was umsetzbar ist.
Wie würde das dann konkret aussehen?
Also konkret sieht es eigentlich so aus, dass teilweise das temporäre grüne Wände in Fußgängerzonen gestellt werden. Das sind Fertigelemente, die schon begrünt sind, die dann, ich sage mal so, als grüne Wand, als grünes Zimmer auf eine Platzfläche gestellt werden. Gibt es in anderen Städten, die auch schon sowas probiert haben. Es ist eine Möglichkeit, es ist natürlich, ich sage ganz offen, es ist temporär, es ist nichts für die Zukunft, aber man kann natürlich dadurch auch vielleicht einen gewissen Zeitraum überbrücken, bis dass man vielleicht noch eine ganz andere Stadtentwicklung macht.
Gut, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich der Wiesbadener Baumbestand. Als Sie kamen nach Wiesbaden, ist Ihnen da etwas aufgefallen? Kranke Bäume, viele kranke Bäume, viele bedrohte Bäume, viele falsch geschnittene Bäume.
Also was ist mir bei den Wiesbadener Bäumen aufgefallen? Wir haben unheimlich viele und unheimlich schöne Alleen. Ich habe eine unheimlich gute Fachtruppe, die sich um das Thema Baumpflege und auch Baumkontrolle bemüht. Da geht es für mich noch dazu, da müssen noch, ich sag mal, der eine oder andere Fachmann dazu. Die sind im Endeffekt, um den gesamten Baumbestand in Wiesbaden zu betreuen, das sind sie nicht in der Lage. Also das wäre mir wichtig. Was ist mir aufgefallen? Wir haben aber auch Alleen und Bäume, wo man merkt, die sind eigentlich so in ihrem letzten Lebensabschnitt. Und da gibt es dann für mich auch das Thema, wie geht man mit diesen Bäumen um, wie geht man auch vielleicht mit einer Allee um, die schon solche, ich sag mal, eher älteren Kandidaten hat. Weil für mich ganz wichtig ist, man muss auch, wenn man eine Allee vital halten möchte, muss man diese Allee beobachten, rechtzeitig reagieren, Konzepte entwickeln, wann man auch eine Allee umgestaltet. Das bedeutet natürlich auch, dass man Alleen oder Bäume fällen muss. Das tut mir, ich sag mal, als Berufsgrüne ziemlich weh, aber es ist notwendig. Und ich glaube, dass wir in Wiesbaden einige Bäume haben, wo man diesen Schritt auch gehen muss, um einfach einen vitalen Baumbestand zu haben, der dem Mensch, der Natur, wenn er gesund ist, mehr bringt, als wenn man kranke Bäume hat. Also das wird sicherlich noch ein Thema sein, was in der Zukunft verstärkt in den Fokus genommen wird.
Sie haben jetzt gerade gemeinsam mit der Wiesbaden-Stiftung ein Projekt aufgelegt, das Wiesbadener Bürger dazu animieren soll, Bäume zu spenden. Wie ist es dazu gekommen? Was ist das für ein Projekt?
Ja, das Projekt Stadtbaum haben wir zusammen mit der Wiesbaden-Stiftung gemacht. Und es war eigentlich klar, wir wollen Bäume, wir wollen noch mehr Bäume nachpflanzen. Was wir schon tun in einem großen, auch dreistelligen Anzahl pro Jahr. Aber es geht ja auch darum, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, die Identität zu ihrem Baum zu schaffen. Das können wir als Grünflächenamt zwar auch machen, aber wenn jemand einen Betrag X spendet, dann ist es sein Baum. Und so ist eigentlich die Idee dieser Wanderbaumausstellung entstanden, dass wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur irgendwo an irgendeiner Straße einen Baum haben, sondern wir wollen dieses Thema Stadtbaum, Problematik mit dem Klimaveränderung. Welche Bäume werden wir in Zukunft hier noch haben? Wie verändert sich auch die Landschaft der Bäume? Einfach den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen. Und ja, ich glaube, dass wir auch zusammen mit der Bürgerstiftung im nächsten Jahr vielleicht auch das Thema der vertikalen Begrünung nach Wiesbaden bringen.
Das höre ich mit Freude. Wie ist denn die Resonanz gewesen auf den Stadtbaum? Haben Sie da schon was erfahren oder ist das noch zu frisch?
Also die Aktion läuft ja noch. Die Resonanz ist gut. Die Wiesbaden-Stiftung hat auch schon einiges an Spenden eingenommen. Auch Kleinbeträge waren jetzt nicht nur, ich sag mal, ein Baum. Der eine Baum, also ein einzelner Baum, kostet ja 2.500 Euro. Klar, da fragt man sich natürlich, warum kostet er so viel? Aber es ist im Endeffekt eine Vollkostenkalkulation. Da zahlen wir als Stadt nichts mehr drauf, auch die Wiesbaden-Stiftung nicht, sondern es ist im Endeffekt, was ein Baum kostet, wenn man ihn kauft, pflanzt und dann auch noch betreut. Wir haben aber viele Spenden, so hat mir die Wiesbaden-Stiftung schon mitgeteilt. Und wir werden in diesem Jahr auch eine Pflanzaktion machen, zusammen mit einem Einzelbaumspender, den ich aber jetzt noch nicht bekannt geben möchte.
Also positive Resonanz?
Ja, auf jeden Fall positiv.
Ein Punkt ist auch die Situation der Grünpflege. Ich habe hier mir mal notiert, Budget versus Ästhetik. Mhm. Viele gute Ideen scheitern an den Finanzen. Ist Ihr Amt ordentlich ausgestattet finanziell oder müssen Sie sparen?
Rein fachlich muss ich sagen, ist das Grünflächenamt mit zu wenig Finanzmitteln ausgestattet. Wenn ich mir vorstelle, dass Wiesbaden als Landeshauptstadt auch einen ganz anderen Stellenwert in der Öffentlichkeit hat, müsste hier die Finanzausstattung auch für neue Projekte oder auch für das Thema Grünflächenunterhaltung bzw. Grünflächenmanagement einen anderen Stellenwert haben, auch im finanziellen Kontext. Da fehlt mir wirklich auch das Geld, sage ich so, um Dinge voranzubringen, um Dinge zu ändern. Ich glaube, das wird ein Thema sein, wo ich auch als Amtsleiterin versuchen muss, hier einfach zu werben, dass hier aus der Stadtpolitik diese Wertschätzung oder auch die Sichtweise auf das innerstädtische urbane Grün sich ändert und man sagt, okay, das ist uns wichtig, noch wichtiger denn je, auch in Zukunft. Egal, ob das jetzt das aktuelle Thema der Corona-Pandemie ist oder einfach auch das ganze Thema der Klimaänderung. Ja, müssen mehr Finanzmittel eingestellt werden, weil man sonst, ich sag mal, dauerhaft weder die vorhandenen Grünanlagen und Bäume gut pflegen kann oder weiterentwickeln kann, noch neue Akzente zu setzen. Also das ist auch wirklich für mich ein Wunsch an die Stadtpolitik von Wiesbaden hier zu sagen, okay, uns ist Grün wichtig und deshalb braucht man dort auch Finanzmittel.
Was haben Sie denn für Ideen für die Zukunft? Worin sehen Sie denn Ihre Aufgaben?
Also am liebsten würde ich große Flächen des Stadtforstes wieder bewalden. Also ich sage mal so, 2.000, 3.000 Bäume pflanzen. Es ist dramatisch, was sich derzeit im Stadtforst abspielt, was wir an Sterberaten der Fichten haben oder auch der Buchen. Ich glaube, das ist innerhalb der nächsten 1-2 Jahre eine Hauptaufgabe, hier neue Bäume zu pflanzen. Ich würde am liebsten auch das Thema Eingangsachse Südfriedhof neu beginnen, moderner, zeitgemäßer zu gestalten, um die Wertigkeit, ich sag mal, dieses denkmalgeschützten Friedhofs auch ins 21. Jahrhundert zu führen. Auf jeden Fall wird, ich sage mal, in den nächsten 1, 2, 3 Jahren die Reisiger- und Herbertanlage weitere neue Akzente setzen. Wir werden das Thema Biodiversität, neue Stauden, Mischpflanzungen, neue Bäume dort weiter als grünes, buntes Band durchziehen. Darüber hinaus ist es für mich wünschenswert, dass wir einen richtig schönen, großen Wasserspielplatz in Wiesbaden bekommen. A, natürlich, dass die Kinder mit Wasser spielen können. B, aber natürlich auch durch die Abkühlung, was für die, ich sag mal, hitzigen Sommernächte und Sommer zu bewirken. Also ich glaube, da haben wir sicherlich auch Potenzial. Da schwebt mir persönlich auch vielleicht für so einen richtig großen, nicht nur ein Themenfeld in der Reisinger Anlage vor, sondern auch am Elsässer Platz. Also ich glaube, das sind so die Themenbereiche, die mich im Augenblick rumtreiben, was ich gerne machen würde.
Gabriele Wolter, vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch.
Joe Cockers Programm, im Sommer die Nächte durchzutanzen, wäre in diesem Jahr wegen der bekannten Corona-Sicherheitsmaßnahmen nicht möglich gewesen. Aber gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie weit verbreitet die Sehnsucht der Menschen nach grünen Orten, nach Wäldern und Parks ist. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und bei uns geht's heute um das Wiesbadener Grün. Gabriele Wolter vom Grünflächenamt hat, wir haben es gehört, viele Wünsche und gute Ideen. Hoffentlich findet sie zahlreiche Unterstützer. Wir wissen ja, wo ein politischer Wille ist, ist auch ein Weg. Und Grün gegen Beton oder besser noch Grün gemeinsam mit Beton wäre doch sicher ein mehrheitsfähiges Thema, auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen im nächsten Jahr. Eine grüne Oase in unserer Stadt ist der Tier- und Pflanzenpark Fasanerie. Die Leiterin Ute Kilian hat immer wieder gute Ideen, um klein und groß, jung und alt in die Fasanerie zu ziehen. Im neuesten Projekt geht es um das Thema Resilienz, also um die psychische Widerstandskraft. Gerade in heutigen Zeiten ein großes Thema. Jetzt gerade wurden sie eingeweiht, die Energiestationen. Besuch bei Ute Kilian.
Ute,
Als ich gelesen habe, es gibt neue Energiestationen in der Fasanerie, da habe ich zuerst gedacht, was haben denn die Stadtwerke da zu tun? Was habt ihr damit gemeint?
Ja, also das ist mir bekannt, dass man das falsch verstehen kann, aber doch auch wieder richtig. Also man tankt hier kein Benzin oder Diesel, aber man tankt hier Energie im Sinne von, was tue ich meiner Psyche, meiner Gesundheit gut, damit ich mehr Widerstandskraft habe, mehr standhalten kann. Und von daher ist der Begriff Energiestation ganz gut, aber es ist ja manchmal auch ganz gut, erweckt Interesse und dass man da nochmal genauer hinschaut. Und das ist auch eine Tradition in der Fasanerie, dass man hier was für die Gesundheit tun kann und die Erholung der Bevölkerung. Das war ja vor 100 Jahren schon der Grund, dass die Fasanerie vom Land zur Stadt kam. Also von daher ist der Begriff Energiestation oder wir nennen es auch manchmal Resilienzstation doch sehr passend. Und dann haben wir gemeinsam mit unserer Zooplanerin, der Monika Fiebi, mit der ich schon viele Jahre zusammenarbeite, und hier dem Team von der Fasanerie haben wir zusammengesetzt und überlegt, was sind denn wichtige Resilienzbegriffe, was sollte man fördern, wie Achtsamkeit oder Hoffnung, Zuversicht und so weiter. Und wie kann man das in Stationen umbauen? Und dann kam man zum Beispiel auf eine Wackelbrücke, wo man gefordert wird, was sind meine eigenen Grenzen, wie kann ich mit flexiblen Umweltsituationen umgehen. Oder eine meiner Lieblingsstationen ist die Tür des guten Vorsatzes. Wenn ich da hindurchgehe, da ab diesem Moment setze ich einen Vorsatz um, um das auch in Form von symbolischen Bildern zu verankern. Und sowas wie Verbundenheit mit anderen Menschen ist ganz wichtig, Verbundenheit mit der Natur. Und auch da haben wir ja eine Tradition der Fasanerie. Wir haben ja diesen Bär als Logo und unten drunter Treffpunkt Natur. In der Fasanerie treffen die Besucher auf die Natur und auf andere Menschen in der Natur. Und diese Verbundensein mit so einer Ganzheit der Natur ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch die Verbundenheit mit anderen Menschen.
Das ist jetzt vielleicht dein letztes großes Projekt gewesen, denn du wirst ja in den Ruhestand gehen. Also ist es dein letztes Projekt gewesen? Kann man das jetzt schon sagen oder weißt du das noch nicht genau? Nein, gut, gut. Verrätst du was über das neue Projekt, was du noch vorhast?
Ja, ich kann das. Es gibt natürlich auch Faktoren, die nicht in meiner Macht liegen, wie zum Beispiel jetzt die Entwicklung von Corona. Aber ich habe noch so zwei Projekte vor. Ich möchte hier einen guten Abgang in der Fasanerie machen und das so ein bisschen abrunden. Das eine ist, dass wir nochmal die Ausstellung vom Zeitstrahl aufbauen im Park. Das war ja ein Thema, das Verhältnis Mensch-Natur im Spiegel der Kunst.
Die war damals sehr gelungen, diese Ausstellung. Ja.
Und das war sehr viel Arbeit, haben wir zusammen wesentlich mit Georg Haps vom Stadtarchiv gemacht. Und dazu soll es Ergänzungstafeln geben, zum Beispiel englische Landschaftsparks von England weltweit bis zur Fasanerie. Und wie hat sich das jetzt weiterentwickelt auf die Zoogestaltung in der Fasanerie? Ist also auch wieder Monika Fiebi mit dabei. Oder ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, wie wirkt die Landschaft auf den Menschen? Wie sehen Künstler die Landschaft? Und das Ganze auch mit natürlich viel Bildern, nicht so viel Text und mit interaktiven Stationen. Also wir haben ja schon einen Bilderrahmen am Teich auf der Plattform installiert, wo man quasi durch den Bilderrahmen schaut und hat ein Landschaftsbild vor sich. Und wir wollen noch so interaktive Stationen machen durch Guckrohre, dass man manchmal den Blick ins Weite hat und manchmal eng fokussiert. Was bedeutet das? Also das sind so ein paar Beispiele. Das ist das eine Projekt. Und das andere Projekt, das ist so ja, ein sehr persönliches. Ich habe als Arbeitstitel meine Ansichten über Bäume. Und das ist eine Ausstellung wahrscheinlich an einem Tag in der Fasanerie, so ein bisschen mehr abseits im Waldbereich, über Bilder von Bäumen, die ich gemalt habe. Und das geht los in den 70er Jahren, hatte ich die Pyramideneiche im Kurpark gemalt und dabei meine Liebe zu Bäumen entdeckt, hatte überlegt, Kunst zu studieren, habe dann Forstwissenschaft studiert und so ein paar Bilder, die mein künstlerisches Werden zeigen, aber vor allem so das, was ich in den letzten 2-3 Jahren gemalt habe. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, der Schutz der Bäume und der Schutz der Wälder. Und das ist so wichtig, wichtiger denn je, finde ich. Und man kann natürlich, also ich werde nicht die ganze Welt retten können, aber dass man immer wieder darauf hinweist, wir müssen uns um Wälder als Zeichen unserer Lebensgrundlage kümmern. Der Wald braucht uns auch, und dass wir nicht so einen Raubbau betreiben. Und da finde ich es auch sehr schön. Fasanerie ist ja so eine Einrichtung als Netzwerk mit vielen. Wir arbeiten mit Naturschutzverbänden, mit Künstlern und zusammen. Dass man sagt, man sucht Kooperationspartner, um da doch einen gewissen Einfluss zu haben. Und ja, ich bin also über 60, sprich 62, und manchmal kommt man zurück auf das, was ist eigentlich wesentlich, und manchmal denke ich dann auch so ein bisschen an meine Studienzeit. Da war eben Umweltschutz auch schon ein wichtiges Thema. Und dass man die Zeit, die man so hat im Leben, dass man die auch sinnvoll nutzen will. Und solche Dinge wie die Erhaltung der Wälder oder Klimaschutz hat für mich einen größeren Stellenwert bekommen, wo ich auch sage, ich möchte mich jetzt weniger mit Kleinigkeiten befassen. Das gönne ich mir jetzt auch, diese Einstellung, sage aber nicht, dass die Fasanerie hier voller Kleinigkeiten ist, aber man will so mehr das Wesentliche als Gegenstand des Engagements haben.
Also das wäre dann der krönende Abschluss, was du gerade gesagt hast, einer sehr erfolgreichen Zeit in der Fasanerie. Wie viele Jahre bist du hier gewesen?
Fast ein Vierteljahrhundert.
Und da gab es natürlich in dieser Zeit sehr viel Highlights. Kannst du ein paar von denen nennen? Was fällt dir spontan ein?
Also Baumaßnahmen hatten wir fast jedes Jahr, eine Gehegeeröffnung. Also eins der größten Highlights war natürlich das Gemeinschaftsgehege von Bären und Wölfen. Und das war auch ein ganz großes Kooperationsprojekt mit dem Förderverein. Und möchte ich noch mal darauf hinweisen, ohne ihn wäre die Fasanerie nicht die Einrichtung, die sie heute ist. Also ich denke, wir sind ein sehr erfolgreiches Kooperationsmodell. Einerseits die Fasanerie im Eigentum der Stadt, aber unterstützt durch einen Förderverein, der auch das bürgerschaftliche Engagement gut aufgreift. Ja, dann Luchsanlage, Greifvogelanlage. Also ich kann sagen, wir sind in der Zeit, wo ich hier bin, einmal durch. Ein Gehege hat im Schnitt so eine Lebensdauer von 20 Jahren. Ich habe die alte Greifvogelvoliere, war so mit am Anfang. Das hat noch mit so ein bisschen mein Vorgänger bearbeitet, das Projekt. Und das haben wir jetzt vor einigen Jahren abgerissen und in zwei Bauabschnitten neue Greifvogelanlagen gebaut. Also das sind die Bauprojekte. Und was auch mir sehr am Herzen liegt, ist die Entwicklung zum Naturpädagogischen Zentrum. Da sind wir seit 1998. Dass wir gesagt haben, Fasanerie hat drei Standbeine: Tierpark für heimische Wildtiere und Haustiere, Pflanzenpark, aber auch Naturpädagogik. Und dass wir ganz viel Angebote machen auf diesem Gebiet. Wir haben also im Schnitt jetzt 12.000 Teilnehmer allein für ein naturpädagogisches Angebot pro Jahr. Und in der ganzen Vielfalt, die Fasanerie thematisch hergibt, natürlich die Tiere, die Bäume, es geht aber auch hin, Bauerngarten haben wir, die Verwendung von Kräutern, die Achtsamkeit in der Natur und vieles mehr. Und das ist sicherlich auch eins meiner Highlights, sage ich mal. Ansonsten auch, dass wir die so eine Art Masterplan alle paar Jahre geschrieben haben, zusammen mit Monika, Phoebe und unserem ganzen Team. Also ein Entwicklungskonzept. Wo soll sich die Fasanerie weiterentwickeln? Das war dann auch immer Grundlage für die Anmeldung der Haushaltsmittel. Ja, und nicht zuletzt, das hat für mich eine große Bedeutung, ist auch das Verhältnis zu den Mitarbeitern hier, dass wir doch alle an einem Strang ziehen zum Wohle der Fasanerie. Es gibt manchmal unterschiedliche Zielvorstellungen. Natürlich sehen die Tierpfleger mehr die Tiere im Fokus, der Naturpädagoge mehr seinen Bereich. Man hat dann noch die Besucher, den Förderverein, man ist Teil der Stadtverwaltung. All das muss man in Einklang bringen. Aber das ist eine Herausforderung, das gehört zum Job und es macht auch ein Stück weit Spaß.
Zu einem Resümee gehören natürlich auch die Schattenseiten. Die müssen wir auch erwähnen.
Ja.
Welche sind die?
Die Schattenseiten sind,
was nicht geglückt ist oder Unglücke.
So. Also, was manchmal schon eine gewisse Frustration verursacht hat, ich sag's mal so, Steine, die uns in den Weg gelegt wurden. Und vor allem dann, wenn es unnötige Steine sind oder immer wieder neue Steine. Oder auch Projektabläufe, dass dauert vielfach viel länger, wie man mit gesundem Menschenverstand denkt. Das ist aber gar nicht primär, weil wir öffentliche Hand sind. Das ist auch so, dass in der freien Wirtschaft manches länger dauert. Da ist dann mal der Bauleiter, seine Frau bekommt ein Kind und fällt ein paar Wochen aus. Also es gibt die dollsten Gründe und das ging mir häufig nicht schnell genug. Und ich war dann immer in der Situation, hinterher zu telefonieren, zu fragen, wann geht's weiter. Und das ist manchmal eine blöde Situation. Es gab natürlich Unglücke und eins, was mir auch sehr nahe ging, war am 1. August 2017. Da hatten wir einen starken Sturm mit der Folge, dass viele Bäume umgefallen sind. Eine Wölfin wurde erschlagen. Gehegezäune, gerade beim Bär und Wolf, waren kaputt. Natürlich mit der Angst auch, sind die Tiere entwichen, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist. Und so das Gefühl, das haut die stärkste Eiche um, das ging mir auch sehr nah. Dann hatte ich auch gemerkt, das ist nicht so einfach. Aber selbst dieses Unglück hatte eine positive Wende bekommen. Wir hatten eine unglaublich positive Resonanz aus der Bevölkerung in Form von Spendenkampagnen. Auch ELW und SW, die haben Leute hergeschickt, aufzuräumen, neue Elektrozäune zu bauen. Das war also wirklich bewegend zu sehen, welche Rolle die Fasanerie für die Bevölkerung hat. Und das war dann auch wirklich überwiegend positiv. Also ich habe so einen Spruch, sagen wir, nichts ist nur schlecht. Also wir haben uns dieses Unglück bestimmt nicht gewünscht. Aber diese Solidaritätsbekundung, die hat uns schon auch gut getan.
Was hättest du denn gerne gemacht, wenn du die Möglichkeit dazu gehabt hättest, in dieser langen Zeit, in diesen 25 Jahren?
Das klingt jetzt vielleicht lustig, aber ich hätte ganz gern ein Sabbatjahr gehabt, also durchaus auch mal den Ausstieg. Aber es war immer irgendwas so wichtig und deshalb ist es ja auch ganz gut, dann, wenn ich meinen neuen Lebensabschnitt beginne nach der Fasanerie, dass ich dann den noch relativ aktiv gestalten kann und vielleicht doch das eine oder andere von der tollen Welt noch sehen kann.
Dein Sabbatjahr hättest du gerne verbracht in international hochinteressanten Gärten, wie den englischen Gärten beispielsweise.
Zum Beispiel, ja. Als ich 50 geworden bin, dachte ich, muss ja irgendeinen Sinn geben, dass ich 50 geworden bin. Und dann habe ich eine Studienreise mit meinem Mann in englische Gärten gemacht und war so begeistert, dass wir im Folgejahr dann nochmal auf eigene Faust sind. Also englische Landschaftsparks sind für mich wegweisend und die schönsten überhaupt. Aber ich würde auch gerne so ein bisschen wieder zurück zum Ursprung, ich habe ja immerhin Forstwissenschaft studiert, würde gerne auch Wälder der Welt sehen und am liebsten Urwälder. Und da gibt es ja leider sehr wenig. Es zählen auch dazu die nordamerikanischen Mammutbäume und Baumindividuen, wie auch immer, und in Europa und weltweit, da gibt es noch vieles zu sehen, aber das ist dann die Qual der Wahl und ich denke, wir werden noch ein paar schöne Reisen machen. Ja, aber es war ja vielleicht gemeint in der Fasanerie und da muss ich sagen, ich konnte eigentlich sehr viel hier verwirklichen. Das ist, sage ich mal, vielleicht sogar ein Ort, wo ich sagen kann, der Selbstverwirklichung. Also das betrifft einmal die Art und Weise, wie ich hier arbeite, also auch mit den Menschen Projekte umsetzen und auch die Art und Weise, was die Früchte meiner Arbeit sind. Das sind also nicht bearbeitete Akten, die habe ich natürlich auch, aber man sieht etwas im Park, was sich verbessert hat. Und das ist auch, du hast vorhin gefragt, was ist so der Frust, ist so, wenn ich mal etwas tun muss, was den Park überhaupt nicht weiterbringt, aber was aus irgendeinem Grund erforderlich ist. Aber da habe ich auch versucht, meistens so einen Weg zu finden, der adäquat ist. Also wenn man zum Beispiel Statistik macht, nicht die Statistik um der Statistik willen, sondern mit einer Statistik, wo ich auch Zahlen brauche. Zum Beispiel bei der Naturpädagogik ist es toll, wenn ich sagen kann, wir haben 12.000 Teilnehmer pro Jahr und so viel gehen in eine Ferienfreizeit, so und so viel in Kindergeburtstag, eine Projektwoche oder wie auch immer. So, das sind sinnvolle Statistiken, aber zu zeigen, wie viel Rosen haben wir jetzt hier, ist für mich nicht so von Interesse.
Also im weitesten Sinn Bürokratie, das ist nicht so deins.
Ja, ja. Es gibt durchaus auch sinnvolle Bürokratie, aber dann, wenn ich sie unsinnig finde, dann habe ich gewisse Widerstände. Aber nochmal zurück, so ich finde, dass dass wir hier viel erreicht haben. Ich hatte auch immer so das Gefühl, es darf hier nicht zum Stillstand kommen. Ja? Wenn es zum Beispiel keine Haushaltsmittel gibt oder so, dann. Wenn Stillstand war immer die Befürchtung, wenn der Motor stillsteht, braucht es ungeheure Energie, es wieder anzukurbeln. Und ich hatte ja Fasanerie übernommen, da war der Park in so einem Dornröschenschlaf. Also wir hatten ja so gut wie keine Investitionsmittel. Da gab es im Haushalt 5.000 D-Mark. Da konntest du gerade mal ein paar morsche Hölzer wieder in irgendeine Voliere reinklopfen. Das war's dann. Also dass wir auch mal gesagt haben, wir brauchen eine gescheite Planung, aber die auch umsetzungswert ist und nicht nur für die Schublade. Und davon haben wir einfach sehr viel umgesetzt, was auch, sage ich mal, ein hohes Grad an Befriedigung bringt, auch wenn es immer wieder, man musste immer wieder gucken, Steine wegräumen und dass das Projekt vorangeht. Also das ist sehr energieraubend, kann ich schon sagen. Aber es ist natürlich auch den Job, auch so in der Politik zum Beispiel unsere Projekte vorzustellen. Und ich habe da die Auffassung auch, dass die Erneuerung eher von der Verwaltung kommen muss, also nicht von oben, dass irgendwer sagt, hier jetzt Frau Kilian, machen wir ein Entwicklungskonzept, sondern das ist deshalb meine Berufsauffassung, dass ich sage, ich schlage das vor, weil so und so, mache so eine Projektskizze und das braucht mir so und so viel Geld und dann muss ich Überzeugungsarbeit machen. Und mit dieser Art und Weise sind wir, denke ich, gut gefahren und auch, dass wir hier das Team mit einbezogen haben und dass wir die Zooplanerin Monika Fibi hatten und das war einfach über die Jahre eine gute Zusammenarbeit.
Da du gerade von deiner Berufsauffassung gesprochen hast, wie war die denn, als du hier angetreten bist?
Ja, also da fällt mir direkt an, würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen. Ich war, glaube ich, die zweite Forstfrau in Hessen. Und das war schon ein steiniger Weg. Also ich musste eigentlich immer von meinem Studium, Referendariat, immer kämpfen. Allein auch, weil es so eine Männerdomäne war und man vielleicht auch nicht aus jachtlichen Beweggründen Forstwirtschaft studiert hatte, sondern weil ich Interesse an Wäldern hatte. Das war vielleicht ein Stück weit schon fast ungewöhnlich, so absurd das klingt. Ja, das war eine sehr hierarchische Institution, die Forstverwaltung. Aber ich denke, es war unterm Strich und zurückblickend eine sehr gute Ausbildung. Sowohl das Studium, was sehr breit gefächert ist, Naturwissenschaften, Betriebswirtschaft, Geisteswissenschaft, dann auch die 2 Jahre Vorbereitungsdienst beim Land Hessen, wo man auch lernt, interdisziplinär zu denken, zu arbeiten, andere zu beteiligen. Das ist eine sehr gute Grundlage, denke ich, für so einen Beruf hier, weil ich habe mit anderen Ämtern, mit anderen Menschen zu tun, dass man sagt, der macht nur seinen Job, ich verstehe das aus seiner Sichtweise und dass man nicht gleich so in Gegenangriff geht, weil man sagt, ich vertrete hier nur meins, sondern dass man versucht, den Gegenüber zu verstehen und dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Überhaupt so Thema Kooperation, dass man auch die Zuständigkeiten beachtet und respektiert. Ja, wie war das hier? Also,
welche Idee hattest du?
Ja gut, was wollte ich? War die Fasanerie weiterzuentwickeln zu einem Park für die Bevölkerung, zu einem Park, wo die Tierhaltung stimmt. Mein Traum war, eine Begegnungsstätte von Mensch und Natur zu schaffen und auch ein Ort, wo Kunst eine Rolle spielt, dass wir auch Kunstkurse hier angeboten haben. Kunst als Zugang zur Natur, die Freude macht. Also auch eher einen ungewöhnlichen Weg, der Fasanerie auch so ein eigenes Aussehen zu geben. Also nicht alle Zoos sollten gleich sein, dass wir auch ein individueller Park sind. Das waren so meine Ziele.
Ute Kilian, vielen Dank.
Danke auch.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und einem Buchtipp, der zu unserem heutigen Thema Wiesbadener Grün haargenau passt. Herzensbäume hat die Journalistin Elke Bade ihr schönes Wiesbadener Blätterbuch genannt. In 30 Kapiteln stellen Menschen ihre Lieblingsbäume vor und erzählen, was ihnen die Flatterulme, die Traubeneiche, die Libanonzeder, die Schwarznuss, die Sommerlinde bedeuten. Das ist so anregend und manchmal auch anrührend, dass man sich sofort aufmachen will, um die Bäume zu betrachten und zu bestaunen. Und weiter geht's mit noch einem Buchhinweis. Soeben ist ein Buch mit dem pfiffigen Titel »Das Logbuch der Hundertjährigen« erschienen. Es verspricht Wissenswertes von A bis Z für ein vitales und vergnügtes Leben. Seine Autorin ist die Wiesbadener Fachärztin für Dermatologie Dr. Antje Göttert. Wie kam es, dass sie neben ihrer Fulltime-Arbeit in der Praxis noch ein Buch geschrieben hat?
Ja, das ist eine Geschichte, die sich aus meinem Werdegang entwickelt hat. Ich bin ja von Haus aus Fachärztin für Dermatologie, habe aber in den letzten Jahrzehnten immer auch rechts und links geguckt, weil mir die eigentliche Schulmedizin fand ich wichtig, aber es hat mir nicht gereicht im Umgang mit meinen Patienten. Und und so habe ich halt Naturheilmedizin, Homöopathie, Psychotherapie und vieles weitere mir angeschaut und auch gelernt, um meinen Patienten einfach bestmöglich begegnen zu können. Und irgendwann, vor 4 Jahren, kam dann die Idee, das auch mal so ein bisschen aufzuschreiben, was ich gelernt habe, was ich meinen Patienten weitergebe und was vielleicht auch noch viel mehr Menschen gerne wissen möchten. Und so ist das entstanden.
Und was ist es für ein Buch? Es ist eine Art Enzyklopädie.
Man kann es als Nachschlagewerk bezeichnen. Es ist so strukturiert, dass es von A bis Z geht. Und wenn wir jetzt mal so ein paar Buchstaben nehmen, also A ist die Atmung, B ist Bewegung, C ist das Kapitel chronisch krank. Das ist ja etwas, chronische Krankheiten nehmen sehr stark zu, deswegen war mir das wichtig, da nochmal drauf einzugehen. D ist der Darm, E ist Ernährung, F Familie und Freunde, also da geht es um die Beziehungen. G ist Glaube, Hoffnung und Liebe, auch ein sehr wichtiges Thema.
Gut, das gibt schon einen guten Überblick. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr dazu.
Also jedes Kapitel ist spannend, so viel kann ich versprechen. Jedes Kapitel ist in sich schlüssig und greift auf, was braucht es, um uns stark zu machen für ein langes und glückliches und freudvolles Leben vor allen Dingen auch.
Wir haben in dieser Sendung ja nun gehört über Resilienz. Was haben Sie denn zu bieten? Im Buchstaben R ist vielleicht auch Resilienz da ein Faktor?
Nein, der Buchstabe R ist Ruhe und Regeneration. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, um in der Balance zu bleiben. Die Resilienz kommt trotzdem vor. Also es gibt ja zum Beispiel bei F, Familie und Freunde, da wird das angesprochen. Je nachdem, was man in der Kindheit erlebt hat, hat das ja auch Auswirkungen bis ins Erwachsenenleben. Und man kann dann schon sehen, dass bestimmte Kinder trotz schlechter Bedingungen sehr viel besser im späteren Leben zurechtkommen und auch gut stark sind, Krankheiten abzuwehren oder nur leicht Krankheiten zu bekommen. Was ist es? Was macht dich stark? Und das kann man sehr gut erkennen an Studien, was diese Themen sind. Ja.
Wer sollte Ihr Buch unbedingt lesen?
Wünschen würde ich mir natürlich, dass das möglichst viele Menschen lesen, die gerne eigenverantwortlich dafür sorgen möchten, dass sie gesund, vital alt werden und das, was in dem Buch steht, auch in den Alltag umsetzen können.
Haben Sie eher ein Buch geschrieben, das man lesen sollte, um sich zu informieren? Oder ist es in gewisser Weise ein Ratgeber für das bessere Leben?
Also es steckt jede Menge Informationen und Inspiration drin. Es ist aber jetzt nicht so, dass man alles umsetzen muss. Selbst wenn man jetzt sagt, okay, ein Kapitel und was da mich anspricht, das setze ich um. Selbst das kann schon ganz viel bewirken. Insofern, es ist ein Ratgeber, der aber jetzt nicht von vorne bis hinten gelesen werden muss. Also man kann sich wirklich das rauspicken, was einen anspricht und was in der Lebenssituation, in der man gerade steckt, richtig ist.
Sie haben ja sehr lange daran gearbeitet, an Ihrem Buch und sehr viele Recherchen dafür gemacht. Haben Sie auch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse eingearbeitet?
Ja, das war mir wichtig. Also es sind sowohl jetzt sowas wie alte Weisheiten, die es eigentlich schon immer gab, als auch neue Erkenntnisse, wissenschaftliche Studien, die entsprechend da eine Aussage treffen konnten. Konnte natürlich jetzt nicht hunderte Studien mehr angucken, aber die wichtigsten, denke ich, habe ich berücksichtigt.
Antje Göttert, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Schostak.
Hier nochmal der Titel: Das Logbuch der Hundertjährigen von Antje Göttert. Ab sofort lieferbar. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak und wünscht noch ein paar schöne Spätsommertage im Wiesbadener Grün bei angenehmen Temperaturen. Und die Musik dazu: Summertime mit Janis Joplin.